im Zweifel fürs Leben. Es gibt Menschen, die Angst davor haben, ihre Organe zu spenden, weil sie glauben, dass sie präklinisch eine andere Behandlung erfahren würden. Als ob wir Provision für erfolgreiche Organentnahmen bekommen würden und deshalb das Bestreben da sei, auf den Patienten keine Rücksicht mehr zu nehmen. Das ist völliger Quatsch. Für uns ist jede Reanimationssituation eine individuell auf den Patienten abgestimmte Entscheidung, bei der der mutmaßliche Wille maßgeblich ist. Je mehr Informationen zum Patienten vorhanden sind, desto besser können wir diesen Willen ableiten. Eine Patientenverfügung von vorgestern ist zum Beispiel ziemlich eindeutig. Eine Patientenverfügung von vor 10 Jahren eher weniger. Das Sprechen mit den Angehörigen kann helfen, ist aber mit Vorsicht zu genießen. Schließlich passieren insbesondere bei Erbthemen die wildesten Geschichten. Ein Bevollmächtigter wiederum kann schon eher dabei unterstützen, die Situation aufzulösen. Ist keinerlei Information vorhanden und es sind noch keine sicheren Todeszeichen vorhanden, gilt in der Regel, im Zweifel, fürs Leben. Erfahrungsgemäß wird umso großzügiger für das Leben entschieden, je unerfahrener die Besatzungen sind. Manch junger Notarzt reanimiert mitunter 98-jährige Patienten, die sich bereits jenseits dessen befinden, was man noch als lebenswert erachten würde. Ich kann mich an einen Einsatz erinnern, bei dem wir zu einer bewusstlosen Person gerufen wurden. Der Patient war 98 Jahre alt und reanimationspflichtig. Wir trafen 10 Minuten nach dem Notruf ein, noch vor dem Notarztteam, und stellten fest, dass bis dahin keine Laienreanimation stattgefunden hatte. Das bedeutet, es hatte eine geraume Zeit lang kein Blut- und kein Nährstofftransport durch das Gehirn oder den Rest des Körpers stattgefunden. Denn die Ehefrau, im selben Alter, war allein mit ihrem Ehemann zu Hause und völlig hilflos in dieser Situation. Er hat auch Krebs im Endstadium, sagte sie uns, während sie uns zu ihrem Mann führte. Vor uns lag ein aschfahler Patient und für meinen Kollegen und mich war klar, wir machen hier gar nichts mehr, außer einen friedvollen und erlösenden Abschied zu begleiten. Umso verwunderter waren wir, als der frisch in die Rotation gekommene Notarzt sagte, okay, ja, ich rede mal mit der Frau und ihr macht mal alles in der Zeit. Wir schauten uns stirnrunzelnd an. Also alles im Sinne von alles? Fragte mein Kollege sicherheitshalber nach. Ja, Zugang, Adrenalin, alles. Ich kläre in der Zeit, was noch gewünscht ist. Zögerlich begannen wir mit unseren Maßnahmen und ich erinnere mich, wie mein Kollege bei der Herzdruckmassage sagte, ganz ehrlich, was machen wir hier? Der Fahrer des Notarzteinsatzfahrzeugs, ebenfalls ein Notfallsanitäter, zog unterdessen das Adrenalin auf. Die Reanimationsleitlinien sehen regelmäßige Adrenalingaben vor und aus meiner ganz persönlichen Erfahrung heraus, ohne dass ich diese durch Zahlen belegen könnte, ist es so, dass man mit dem Adrenalin relativ schnell die Wiederkehr eines Spontankreislaufs erreicht. Das Adrenalin hat eine Halbwertszeit im Körper von 2 bis 3 Minuten und nicht selten bricht mit dem Nachlassen der Wirkung auch der Kreislauf wieder zusammen. Deshalb gibt man das Adrenalin in Abständen von 3 bis 5 Minuten. Es kam jedenfalls, wie es kommen musste. Bei einer Rhythmuskontrolle stellten wir fest, dass der Patient wieder einen Spontankreislauf hatte. Das hat, wie gesagt, aber erst einmal nicht viel zu bedeuten. Daraus lässt sich nicht ableiten, wie der neurologische Status des Patienten sein wird und es bringt nicht selten Patienten mit Spontankreislauf auf die Intensivstation oder in einen Schockraum, wo dann so schlechte Blutgase gemessen werden, dass der Patient kurz nach unserer Abfahrt für tot erklärt wird. Wir begannen nun also den Algorithmus, Wiederkehr eines Spontankreislaufs abzuarbeiten, als der Notarzt zur Tür hereinkam und meinte, okay, ihr könnt aufhören, ich habe mit der Angehörigen gesprochen und ihr gesagt, dass ihr Mann verstorben ist. Uns allen im Raum fiel die Kinnlade herunter. Das ist jetzt doof, weil wir wieder einen Kreislauf haben, sagte mein Kollege zum Notarzt. Dieser war sichtlich irritiert, schaute auf das EKG, fühlte den Puls und bemerkte, er müsste nochmal mit der Angehörigen sprechen und ihr jetzt mitteilen, dass wir doch auf eine Intensivstation fahren würden. Der Notarzt ging also wieder raus, um der Angehörigen zu erklären, dass ihr Mann doch nicht tot ist. Nach 2 Minuten kam allerdings, was zu erwarten gewesen war. Der Patient war wieder reanimationspflichtig. Wir begannen also wieder zu drücken und der Kollege aus dem Notarztteam zog die nächste Dosis Adrenalin auf, als der Notarzt erneut dazukam. Okay, also ich würde dann jetzt eine Intensivstation, Er brach ab, als er uns reanimieren sah. Nein, ich kann jetzt nicht nochmal rausgehen. Ich rufe jetzt auf einer Intensivstation an und melde ihn an, sagte der Arzt. Wie so häufig war es knapp mit Intensivbetten in der Stadt und als der erste Oberarzt in der Leitung die Eingangskriterien hörte, 98 Jahre alt, keine Laienreanimation, eine Krebserkrankung im Endstadium, laufende Reanimation, sagte er, dass sein letztes Intensivbett nicht mit diesem Patienten belegt werden könne. Die alternativen Krankenhäuser äußerten eine ähnliche Meinung, weshalb der Notarzt sagte, nun, dann stellt die Maßnahmen jetzt ein. Ich gehe ein letztes Mal mit der Angehörigen sprechen. Es gibt in den europäischen und amerikanischen Leitlinien eine entscheidende Abweichung bei der Analyse des Herzrhythmus. Die amerikanischen Leitlinien erlauben eine sofortige Unterbrechung der Reanimation, wenn festgestellt wird, dass der CO2-Partialdruck ansteigt, weil dies für einen Spontankreislauf spricht. Kurz zum Verständnis, Zellen verbrauchen CO2. Anhand des CO2-Wertes in der Atemluft kann man messen, ob die Zellen arbeiten. Sobald der Patient wieder einen Kreislauf hat, ist auf dem Patientenmonitor ein Anstieg des CO2-Anteils erkennbar. In diesem Fall erlauben die amerikanischen Leitlinien, die Reanimation direkt zu unterbrechen. Die europäischen Leitlinien hingegen bestehen darauf, dass die Reanimation in festgelegten, regelmäßigen Zeitfenstern erfolgt und erst anschließend der Herzrhythmus wieder analysiert wird. Da wir auf unserem Monitor sahen, dass der Patient wieder einen Rhythmus hatte, hörten wir sozusagen nach amerikanischem Prinzip und weil wir dieses Muster nun bereits mehrfach beobachtet hatten, verfrüht mit der Reanimation auf. Der Patient hatte wieder einen Spontankreislauf. Während der Arzt jetzt der Frau erklärte, dass der Ehemann nun nicht auf die Intensivstation käme, sondern doch verstorben war, stellten wir wieder das genaue Gegenteil fest. Der Fahrer des Notarztes verließ den Raum, um den Arzt zurückzuholen, und diesem war nun sichtlich die Verzweiflung anzusehen. Ein Musterbeispiel für einen absolut fehlgeführten Einsatz. Okay, nein, dann machen wir jetzt gar nichts mehr. Kannst du mir Morphium aufziehen? Fragte er seinen Fahrer, der ihm das Medikament fertig machte. Morphium hat nicht nur eine schmerzstillende Eigenschaft, sondern führt auch dazu, dass die Frequenz und Tiefe der Atmung abnehmen. Im Rahmen einer Überdosis kann es somit zum Tod durch Sauerstoffmangel kommen. Ich will darauf nicht näher eingehen, aber rein formal war das Sterbehilfe. Ob es nun am Morphium oder dem an Wirkung verlierenden Adrenalin lag, lasse ich mal dahingestellt. Jedenfalls starrten wir nun alle im Kreis um den Patienten auf den Monitor und beobachteten, wie die elektrische Aktivität des Herzens immer weiter abnahm, ehe sie in eine Nulllinie überging. Ich sage es, wie es ist, ein erfahrener Notarzt hätte die Reanimationsmaßnahmen gar nicht erst beginnen lassen und vor allem nicht in diesem Umfang. Ich denke, das wäre für alle Beteiligten am ehesten im Sinne des Patienten gewesen. Es zeigt aber auch mal wieder, dass der Verlauf von Einsätzen in der Präklinik noch zu sehr individuell von den Besatzungen abhängig ist. Eine Patientenverfügung hätte dem Patienten dieses Hin und Her gegebenenfalls ersparen können.